Bücher und Akten, das ist ja letztlich egal, ob wir nun ein Buch gedruckt haben oder ein Blatt Papier bedruckt haben. Wenn dieses Material, was bedruckt wurde, eben so schlecht produziert wurde, dass es einen Fehler sozusagen eingebaut hat, dass es eben zum Papierzerfall führt, dann haben wir ja alle ein Problem und das passiert in Archiven wie in Bibliotheken. Das ist egal, ob das Buch ein gebundenes ist oder ob es ein loses Blatt Papier ist in einer Akte in einem Verwaltungsarchiv. Insofern sind so viele davon betroffen.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Only bad news are good news ist ein oft strapaziertes Dogma der Medienbranche, um Aufmerksamkeit, Auflage und Quoten zu erzielen. Ob es so generell stimmt, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Aber die Katastrophenmeldung vom Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 3. März 2009 erzeugte Aufmerksamkeit und führte letztlich 2011 zur Gründung der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes an der Berliner Staatsbibliothek. Good News für langsam oder schnell zerfallende Bücher also. Und mit dieser guten Nachricht sagt Thomas Prinzler willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wissenswerte-Gesprächs, das mich heute zu Dr. Ursula Hartwig führt, die Leiterin der Koordinierungsstelle. Danke für Ihre Zeit, Frau Hartwig.
Ich danke für die Gesprächseinladung.
Brauchte es eine solche Katastrophe, um den Fokus auf die Bücherrettung nicht nur in Köln zu legen und eine bundesweit agierende Stelle zu schaffen, trotz grundsätzlich verankerter Kulturhoheit der Länder?
Perfekt formuliert, genau das ist unser Startsprung, wo wir loslegen konnten, leider dank einer Katastrophe. Und davon haben wir ja mehrere erlebt. Sie haben natürlich wirklich für uns ganz, ganz relevant den Blick jetzt auf die Kölner Katastrophe zu lenken. Davor, 2004, ist der Brand der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek passiert und durch die Presse gegangen. Wir haben seitdem natürlich auch andere Katastrophen, Hochwasser erlebt, auch in der Zeit, seitdem die KEK aktiv ist. Wir können auch nach Rio gucken. Wir haben diverse Katastrophen. Und leider ist es eben bis zu dem, worüber wir uns jetzt austauschen können, zu dem Geschehen erlebt, dass eben auf Katastrophen Reaktion erfolgte. Aber das war es. Reaktives Handeln und das vorsorgende Handeln, Prävention, wie im Gesundheitswesen, Vorsorge ist alles, besser als heilen, ist im Grunde jetzt erst durch das möglich, was dank Köln auf den Weg gebracht wurde.
Durch massiven Säurefraß, Schimmel und Feuchtigkeit drohen gravierende Lücken im kulturellen Gedächtnis unseres Landes. Allein in deutschen Archiven sind rund 50% der Überlieferung in Dokumenten bereits vom Papierzerfall akut bedroht, so eine Analyse vor 3 Jahren. Ist es so schlimm?
Es ist tatsächlich so schlimm und das ist ein Blick in unsere Problemlage, der natürlich nach außen gut vermittelbar ist. Die Hälfte ist schon quasi bedroht, vom Papierzerfall bedroht, von so einer tickenden Zeitbombe. Denn hier ist der Papierzerfall ja dadurch entstanden, dass in das Papier selbst das Problem gelegt wurde durch die Papierproduktion, indem man zur Automatisierung der Papierherstellung auf andere Materialien griff. Man nahm Holzschliff und man nahm eine bestimmte Harzleimung. Man hat sich von dem klassischen Hardernpapier, was bis dahin zur Mitte des 19. Jahrhunderts das üblich verwendete Papier war, entfernt und hat damit ein Problem eingebaut. Man wollte zwar was Gutes erreichen, man wollte Papier günstiger machen, letztlich auch Lesen preisgünstiger machen, die Druckprodukte. Man hat aber ein Problem eingebaut. Und mit diesem großen Problem kann man halt sehr gut sensibilisieren, weil das keine Nische ist. Das ist etwas in jedem Magazin. Quasi in jedem Magazin liegt solch ein Papier, in Archiven und Bibliotheken. Und da kann man sagen, wir sind alle betroffen. Und wir haben eine so große Aufgabe, dass wir uns zusammenraffen müssen, das gemeinsam zu bewerkstelligen.
Also in erster Linie sind das, habe ich verstanden, die Druckerzeugnisse der letzten 150, 200 Jahre.
Genau.
Davor ist alles gut?
Na, alles nun auch nicht gut. Ich will nur sagen, wir haben also jetzt quasi, es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind. Aber gerade, weil es ja darum geht, erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wie können wir überhaupt sagen, wir haben ein großes Problem? Ist es natürlich gut zu sagen, hilfreich zu sagen, das ist wieder dieses bad news are good news, hilfreich zu sagen, da sind ganz, ganz viele von betroffen, das ist nicht irgendjemand.
Was ist denn genau betroffen? Bücher ist klar.
Bücher und Akten, das ist ja letztlich egal, ob wir nun ein Buch gedruckt haben oder ein Blatt Papier bedruckt haben. Wenn dieses Material, was bedruckt wurde, eben so schlecht produziert wurde, dass es einen Fehler sozusagen eingebaut hat, dass es eben zum Papierzerfall führt, dann haben wir ja alle ein Problem und das passiert in Archiven wie in Bibliotheken. Das ist egal, ob das Buch ein gebundenes ist oder ob es ein loses Blatt Papier ist in einer Akte in einem Verwaltungsarchiv. Insofern sind so viele davon betroffen.
Es ist als Ursache schon, haben Sie schon genannt, der Papierfraß sozusagen, das schlechte Papier oder das andere Papier. Das andere sind Katastrophen. wenn wie in Köln Bücher verschüttet sind, nass sind? Was sind noch so Schädigungen, mit denen Sie sich konfrontiert sehen?
Ganz häufig auftretende Schädigungen sind eben welche, die nicht durch dieses Material selbst entstanden sind, sondern durch die Lagerung. Und ein Einsturz wie in Köln ist natürlich eine völlig absurde Lagerung. Da ist einfach alles zusammengestürzt. Wenn aber ein Magazin nicht fachgerechte Situation bietet, das heißt, wenn da Feuchtigkeit zum Beispiel drin ist, dann kann natürlich auch sein, dass durch diese Feuchtigkeit Schimmel am Papier entsteht. Das heißt, es sind auch Lagerungsprobleme, die uns immer wieder begegnen. Und von diesen Lagerungsproblemen ist natürlich das Material betroffen, egal ob es selber schon ein Papierzerfallproblem mitbringt oder ob es eigentlich auf bestem harten Papier gedruckt wurde und eigentlich wirklich sich quasi ewig erhalten lässt.
Bevor wir auch noch über anderes reden, lassen wir uns ganz kurz auf Köln und auf Weimar schauen. Das ist jetzt 15 Jahre, 20 Jahre knapp her. Was konnte davon eigentlich gerettet werden? Es waren ja zigtausende Bücher, die durch Wasser und Brand an der Amalia-Bibliothek geschädigt wurden. Durch den Einsturz in Köln ebenfalls tausende von Dokumenten, von Büchern, Nachlass von Heinrich Böll.
Ja, genau, richtig. Also das ist ein ganz interessanter Blick auf unser Thema, denn in beiden Einrichtungen, sowohl in Köln wie in Weimar, musste man ja Wege finden, mit Mengen umzugehen. Und da wurde auch natürlich Verfahrensinnovation entwickelt. Und für Weimar können wir sagen, dass da wirklich ein enormer Fortschritt entstanden ist. Da ist ja schon die Erzählung 10 Jahre nach dem Brand. Das heißt, man hat sich mit diesen Aschebüchern intensiv, wie gesagt, auch mit neuen Methoden befasst und hat da einen enorm guten Fortschritt erzielt und hat aus diesem Wissen, was dadurch entstanden ist, Bad News, Good News, letztlich jetzt eine Lehrwerkstatt entwickelt, wo eben genau der Umgang mit Mengenproblemen auch gelehrt wird, damit wir eben auch Restauratorinnen und Restauratoren finden, die damit umzugehen wissen. Und in Köln ist das Problem aber deutlich größer. Da sind noch Generationen dran beschäftigt. Denn allein, es gibt ja diesen Begriff der Kölnflocken. Das heißt, das sind ja ganz, ganz, ganz kleine Schnipsel, die da entstanden sind. Und die müssen mit ganz anderen Verfahren auch zusammengepuzzelt werden. Und da werden, glaube ich, wirklich noch etliche Jahre ins Land gehen. Und das in beiden Katastrophen natürlich auch wirklich etwas nicht wiederherstellbar gewesen ist, sondern wirklich verloren gegangen ist. Das ist natürlich nicht, soll auch gesagt sein.
Also man weiß vielleicht noch, dass wenn ein Buch nass geworden ist, man es ins Gefrierfach tut und dann kann es gerettet werden. Also was sind so Möglichkeiten, die Sie entwickelt haben oder die Sie und die entsprechenden Restauratoren, Restauratorinnen haben?
Was das wirklich Interessante an unserer Arbeit ist, dass wir ja letztlich in einem Aktionsraum sind, der noch relativ jung ist. Natürlich wurde schon seit ganz vielen, ja auch Jahrhunderten, ein Buch mal restauriert. Also die Restaurierung ist ja kein neues Geschehen. Da ist schon ganz lange Tradition im Geschäft. Aber um mit Menge umzugehen, das ist schon etwas Neueres. Da kann man auch eben wieder nochmal auf das Papierzerfallproblem gucken. Da hat man in den 1990er Jahren quasi angefangen, auch Mengenverfahren zu entwickeln. Und in den Bereichen der Katastrophen von Köln und Weimar wurde das natürlich auch forciert, sodass man, also dieses Wort Aschebücher ist ja auch dadurch entstanden, dass man eben erklärt hat, was hat man mit diesen vielen angebrannten Büchern eigentlich machen können. Man hat da auch maschinelle Verfahren entwickelt, die eben eine Automatisierung in das hineintragen, was in einer Restaurierungswerkstatt natürlich schon seit Jahrzehnten auch betrieben wird, wie man eben ein angekohltes Buch quasi wieder benutzbar macht.
In den ersten 10 Jahren, wir kommen da gleich nochmal, hoffe ich, etwas ausführlicher draus. In den ersten 10 Jahren des Bestehens der KEK haben Sie 740 Projekte gefördert, habe ich gelesen, und 15,6 Millionen Euro dafür ausgeben können, Bundes- und Landesmittel. Hört sich viel an, ist es das auch?
Ja, natürlich muss ich sagen, das ist viel und das ist auch wirklich eine Menge. Wir haben auf der anderen Seite ja dieses auch tun können, weil ein Bedarf überhaupt ja bewusst war. Es war klar, wir brauchen mehr Geld, als die Einrichtungen zur Verfügung stellen können, um Restaurierungsbedarf zu decken. Und wir hatten ja auch die Aufgabe, in den Anfangsjahren unserer KEK-Zeit überhaupt mal den Bedarf zu ermitteln. Und das haben wir im Rahmen dieser nationalen Gesamtstrategie, den bundesweiten Handlungsempfehlungen, tun können. Und um die Zahl einzuordnen, die 15,6 Millionen Euro, in den Handlungsempfehlungen hat die Bedarfsermittlung ergeben, dass wir um nur 1% dessen, was schon geschädigt oder auch gefährdet ist, in den Magazinen von Archiven und Bibliotheken deutschlandweit, um nur 1% pro Jahr davon zu retten, bräuchten wir jährlich 63,2 Millionen Euro. Und wenn man das in diesen Rahmen stellt, sind 15,6 natürlich doch so ein bisschen ein kleiner Anfang, aber es ist trotzdem eine große Ouvertüre, weil wir mit dem Förderprogramm, inzwischen sind es ja zwei Förderprogramme, die wir betreiben können, wirklich auch in die großen Volumina einsteigen können. Denn seit 2017, auch dank der Erkenntnisse, die in den Handlungsempfehlungen gefasst wurden, können wir ein Sonderprogramm betreiben, was eben Projekte mit einem Gesamtkostenrahmen von bis zu 400.000 Euro auf den Weg bringen kann. Das ist eine ganz andere Welt als das, was wir weiterhin auch in Modellprojekten tun. Die sind in ganz anderen kleinen Volumina auf den Weg zu bringen. Und insofern kann man schon sagen, das ist ein guter Start. Da können wir auf wirklich erfolgreiche 4 Jahre Sonderprogramm zurückblicken, auf erfolgreiche 10 Jahre insgesamt zurückblicken, wollen aber natürlich auch nach vorne schauen und letztlich möchten wir auch mehr Geld dafür haben. Das stimmt.
Es ist eine Jahrhundertaufgabe, habe ich den Eindruck. Es dauert noch sehr, sehr lange, wenn man diese Summen hört. Materie zerfällt, sagt mein heutiger wissenswerte Gast Ursula Hartwig und meint Bücher und die will sie erhalten. Schauen wir auf einige Projekte, die sie in den vergangenen 10 Jahren realisieren konnten. Eines der ersten war, so habe ich es ihrem Jubiläumskalender entnommen, ein Zauberbuch mit dem Titel All hier wird man antreffen, Magier aus Dr. Johannes Fausten und was sonst zu solcher Kunst gehörig sein wird. Solches hat Christoph Wagner nach seines Herrn Tod herausgegeben. Ein wunderbarer Titel, zu Papier gebracht 1535, nicht vom Fabulus Wagner, sondern von einem Anonymus. Wie geht es der Schrift heute?
Es geht ihr gut. Es sollte ihr gut gehen, denn überall da, wo wir befähigt wurden, Steuergeld auf Objekte, auf Archivalien und auf Bücher zu bringen, sollten wir natürlich auch in der Vorsorge wissen, dass es wieder in ein Gut, wie wir sprachen es ja schon an, es gibt einfach auch, die Lagerung ist ein wichtiges Thema bei uns, es muss fachgerecht gelagert sein. Und all die Projekte, die bei uns erfolgreich sich beantragen, müssen natürlich vorher auch sagen, wir können fachgerechte Lagerung garantieren. Insofern, wir möchten natürlich nicht Steuergeld auf ein Projekt bringen, wo wir, wenn wir mal hinkämen, sage ich mal, dann sehen, dass es ein Magazin ist, was ein Feuchtigkeitsproblem hat, wo quasi das Steuergeld verpufft ist, weil es einfach nach einem Jahr wieder betroffen ist von Schädigungen. Insofern sage ich, auch wenn ich es jetzt nicht frisch besucht habe, das Foto ist natürlich trotzdem, zeigt es ja auch, es geht ihm gut.
Wachsbücher der Salzsieder im Stadtarchiv Halle, Chorbücher des Naumburger Doms oder NS-Akten über den weniger bekannten Schriftsteller Albert Rausch alias Henry Benrath im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt. Es sind große und kleine Archive und Bibliotheken. Wenn Sie so 1-2 Beispiele sagen, die Ihnen vielleicht in Erinnerung und besonders am Herzen liegen, was ist es?
Das ist natürlich das, wo man nicht einfach sagen kann, das liegt mir am Herzen, weil es einfach zu schwierig ist.
Es sind alle, ich weiß.
Deswegen die Standardantwort können Sie sowieso schon mal verbuchen. Was aber uns wirklich bewegt, ist bei dieser großen Menge von Projekten, da sind hochprofessionelle Einrichtungen bei, die wirklich auch eigene Restaurierungswerkstätten und starke Kompetenz haben. Da können wir natürlich große Einrichtungen wie auch die Deutsche Nationalbibliothek zum Beispiel nennen oder Landesarchive in Baden-Württemberg, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, die trotzdem auch zusätzliche Unterstützung brauchen, weil sie von der großen Menge, die sie verwahren, überfordert sind. Dann kommen aber auch Einrichtungen ins Spiel, die fast ehrenamtlich geführt sind, wo Anträge über Freundeskreise gestellt werden. Das sind zum Teil auch Gemeindebibliotheken in Kirchen halt, wo man erstens sieht, dass eben historisch bedingt unsere schriftliche Überlieferung so zerteilt in die Regionen aufbewahrt ist. Wir haben eben nicht die eine Bundeshauptstadt Berlin und hier ist alles und wir müssen nur in Berlin rumlaufen und alles sichern, sondern es geht wirklich ganz tief in die Regionen hinein und dass dort eben nicht überall Fachkompetenz herrscht, sondern dass da zum Teil wirklich das Engagement von Einzelpersonen dazu führt, dass ein Antrag geschrieben wird und diesen Einzelpersonen die Fachkompetenz ja gar nicht zur Verfügung steht, aber genau durch diese Struktur, die wir hier ja auch abbilden können, Fachkompetenz zu Hilfe kommt. Und das ist das, was uns bewegt, diese große Vielfalt.
Reden wir ein bisschen über die Art der Bücherrettung. Welche Möglichkeiten haben Sie? Wie viel Hightech brauchen Sie? Und wie viel traditionelles Handwerk?
Das ist eine gute Mischung, wo wir ohne die traditionellen Techniken natürlich gar nicht arbeiten können. Das sind so Projekte, wo man sagt, die kann man eigentlich auch ganz gut berechnen. Wenn man weiß, ich habe so und so viel Meter Archivgut und das möchte ich jetzt verpacken. Köln hat ja einfach so schön deutlich gemacht, wie wichtig Schutzverpackung ist, weil einfach durch diesen massiven Einsturz trotzdem die Archivalien, die in Schutzverpackungen, in Archivkartons waren, die haben einfach besser überleben können. Also das heißt, das ist einfach eine ganz klassische Methode, eine ganz klassische Schadensbeseitigung. Da muss man, kann man immer noch was verbessern, da kann man über Material nachdenken, da kann man über Belüftung und über sonst was nachdenken. Aber das ist natürlich das, was einfach auch, ich sag mal, brummt und läuft. Und Restaurierung, wie gesagt, ist ja auch ein altes Gewerbe. Aber um eben mit den Mengen auch umgehen zu können, braucht es auch einfach Verfahrensinnovationen. Und da kann man in den letzten Jahren auch einiges sehen, wenn man mal ein paar Beispiele herholt. Ich hatte es ja schon gesagt, um überhaupt mit dem Mengenproblem des Papierzerfalls umzugehen, hat man im Grunde erst in den 1990er Jahren, das sind nur ein paar Jahrzehnte her, angefangen da mit Verfahrenstechnikern was aufzusetzen. Man hat natürlich in der Blattbehandlung schon entsäuern können und hat es ja schon getan, aber um Menge zu behandeln, also quasi auch automatisierte Strecken zu entwickeln, das ging erst in den 1990er Jahren los. Und um zum Beispiel große Mengen auch zu reinigen, das ist ja auch in Köln klar gesehen, einfach eine starke Verschmutzung, auch da maschinelle Verfahren zu entwickeln, das geht erst jetzt. Und das, was wir natürlich auch möchten, ist, dass dort immer weiterentwickelt wird. Das haben wir auch in die Handlungsempfehlung eingetragen, dass wenn wir rufen, wir möchten mehr Geld haben, möchten wir auch sagen können, wir können das Geld maximal effizient angewendet sehen. Und dafür braucht es natürlich auch Erweiterung und Innovation in den Verfahrenstechnologien. Und das können wir natürlich nicht selbst entwickeln, sondern da müssen natürlich auch die Profis ran.
Klar, Sie werden das aber als Koordinierungsstelle sicherlich auch koordinieren. Wenn Sie vorhin sagten, da sind zum Teil Schnipsel zusammenzusetzen. Also nun weiß man von den Stasi-Aktenbehörden, dass die seit Jahrzehnten an Verfahren arbeiten, zerrissene Akten wieder zusammenzusetzen. Ist das etwas, worauf Sie auch schauen?
Und völlig gut assoziiert, denn es ist genau dieses Verfahren, diese Verfahrenstechnologie, wie hier bei den Stasi-Akten gepuzzelt wurde, was man für Köln auch anwendet. Insofern ist es wirklich etwas, wo wir sagen können, das ist natürlich erstmal ein Handwerk, das heißt die Hände. Ohne Hände geht es nicht. Ohne Restauratorin, ohne Restauratoren geht es nicht. Dann gibt es Verfahrenstechnologie im Sinne von Maschinen, Mengenverfahren in Maschinen zu entwickeln, was ja auch immer noch etwas zum Anfassen ist. Aber das Digitale trägt sich eben auch ein. Zum Beispiel bei diesen Puzzle-Projekten, wo natürlich wirklich starke Software hintersteht, die überhaupt dann diese Puzzleleistung, die immer noch geistig übrigens korrigiert werden muss oder eben begleitet werden muss. Ganz spannend anzugucken. Aber trotzdem, da ist natürlich eine starke digitale Softwareleistung hinter. Und wir wissen natürlich jetzt auch schon, dass wiederum gehen wir zurück zu dem Handwerk restaurieren, dass auch da digitale Verfahren, Sichtbarmachung auch ganz relevant ist. Das heißt, das rückt jetzt ganz dicht zusammen, das profitiert voneinander, sodass wir eben zum Teil ja sogar auch schon in Materialien einen digitalen Blick hineinwerfen können, um damit wiederum die Restaurierung zu optimieren, weil man halt schon reingucken kann. Lichtgebende Verfahren sind da ganz relevant.
Materialbeschaffenheiten, Zersetzung genau, unter genau. der Oberfläche.
Und das ist etwas, was ich eben betonen wollte, dass das letztlich ein junges Arbeitsfeld ist, wo ganz viel zurzeit passiert, wo uns auch wichtig sein muss, dass wir das auch, das denke ich auch, das schaffen wir mit so etwas, was uns Bund, Länder hier auch machen lassen, dass wir eine Sichtbarkeit drauf bringen können und dass eben auch wir bekommen ja unser Geld über die BKM, über Monika Grütters, ich personalisiere das mal so, und über die Kulturstiftung der Länder. Aber es geht ja letztlich auch um Forschungsgelder. Das heißt, wir versuchen natürlich auch zu vermitteln, was wir ja auch in die Handlungsempfehlung eingetragen haben. Es müssen noch andere Gelder auf den Weg gebracht werden, zum Teil ja auch in europäischer Zusammenarbeit, um eben das zu unterstützen, was zum Schluss doch wiederum nur dazu führt, dass eine Archivalie gut im Magazin steht oder dass der Faustus auch weiterhin da gut stehen kann.
Um letztlich auch 60 Millionen jährlich auftreiben zu können. Wonach entscheiden Sie eigentlich, Frau Hartwig, was erhalten? Das wird erhalten für die Gedächtniseinrichtungen, eine Vokabel, die ich gerade frisch gelernt habe. Und das kann zerfallen.
Ja, nur kurz zur Gedächtniseinrichtung. Damit möchten wir einfach auch mit diesem Wort sagen, es geht eben nicht nur um die klassisch bekannten Archive und Bibliotheken, sondern auch um Museumsbibliotheken, um Kirchenbestände. Da liegt Material in Einrichtungen, die man nicht unbedingt damit verbindet. Und einfach dort ist auch das Gedächtnis durch eben die Überlieferung dieses schriftlichen Kulturguts gegeben.
Wonach entscheiden Sie?
Ach, wonach entscheiden wir, genau, richtig.
Kann weg, wird erhalten.
Ja, also eine Erkenntnis, die man bei jedem Aufstehen, jeden Tag eigentlich nicht vergessen darf, ist, wir können nicht alles retten. Es ist immer ein Entscheidungsprozess, auf den Sie auch gerade ansprechen. Letztlich ist es ja schon ein Entscheidungsprozess, was holt man sich ins Haus? Wenn ein Magazin von einem Archivmaterial bekommt, ist das ja schon eine Entscheidung, was man aufgenommen hat. Und wenn hier, wir sitzen in der Staatsbibliothek, die Staatsbibliothek erwirbt, ist das ja auch eine Erwerbungsentscheidung. Das heißt, man hat im Grunde schon profiliert, was man überhaupt im Magazin hat. Wenn man jetzt einen Antrag schreibt, dann sucht man ja als Einrichtung sich schon das aus, was man als am wichtigsten sieht. Das können natürlich drei verschiedene Kriterien sein. Erstens, ich habe einen Bestand, der wirklich massiv bedroht ist durch einen Schaden. Wenn ich Schimmel auf einen Bestand habe, dann muss ich ja sagen, okay, hier muss ich agieren. Und dann muss ich überlegen, ist das jetzt an einem Bestand, der als Quelle für mich ganz, ganz wichtig ist oder zweit- oder drittrangig? Danach entscheide ich, ob ich den Antrag stelle. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der aktuellen Benutzung. Wobei, da muss man immer vorsichtig sein, weil man ja nicht weiß, was in 50 Jahren an Quellen eigentlich wichtig ist. So insofern wird ja schon beim Antrag vorentschieden, weil das ja schon eine Entscheidung der Einrichtung ist, auf was man eigentlich einen Antrag stellt. Und dann gibt es natürlich auf der Seite der KEG, beziehungsweise auf der Seite der beiden Förderinnen, die dann ja die Beschluss sozusagen Findung herbeiführen. Wir sind fast immer überzeichnet gewesen, bis auf ein einziges Jahr. Haben wir immer die verfügbaren Mittel über die Anträge überzeichnet gesehen. Und dafür wird natürlich auch ein Fachberat eingeschaltet, der sich auf die Antragslage wirft und da eine Empfehlung ausspricht, welche der Anträge tatsächlich für eine Bewilligung zu empfehlen sind. Und im letzten Schritt entscheiden die beiden Förderinnen, BKM und KSL, im Bereich der Modellprojektförderung und im Bereich des BKM-Sonderprogramms, selbstverständlich nur die Förderin BKM, was tatsächlich dann gefördert wird.
Insofern ist BKM nochmal ganz klar Kulturstaatsministerin.
Ja, genau.
Grütters, Sie hatten es ja, genau. Personifiziert. Richtig. Ursprünglich als Projekt gegründet bis 2020. Es gibt sie immer noch. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Natürlich, Sie haben schon gesagt, es ist eine Jahrhundertaufgabe. Wir sagen gerne, es ist eine Daueraufgabe. Es ist nie fertig. Und insofern wünschen wir uns natürlich, dass der Projektstatus bald in einen Verstetigungs-Vorbereitungszustand überführt wird. Tatsächlich sind beide Förderinnen auch akut dabei. Wir sind jetzt ja am Beginn des Jahres 21 und der Plan derzeit, das muss man natürlich wirklich auch abwarten, was sich da jetzt alles tut, ist uns nach 3 Jahren ab 24 vielleicht eben auch für eine Verstetigung vorzubereiten. Und wir können jetzt kurz mal auch in Koalitionsverträge gucken. Wir haben bisher in den letzten 3 Koalitionsverträge Einträge für den koordinierten Originalhalt letztlich auch für die KEG gesehen. Erstmal, man will wirklich eine gründen. Das war 2009, unter anderem dank der Katastrophe in Köln. 2013 hat man gesagt, okay, man möchte sie nach einer Evolution vielleicht auch weiterführen und man möchte eben auch die Gesamtstaatlichkeit anerkennen. 2013 hat man eingetragen, man möchte beide Förderlinien weiter betreiben. Jetzt sind wir ja in einem Superwahljahr, wie es ja schon immer apostrophiert wird. Mal gucken, was vielleicht in diesem Jahr auch für die KEG oder wenn dann der Koalitionsvertrag veröffentlicht wird, auf Bundesebene drinsteht. Die Förderinnen haben natürlich längst gesehen, dass es eine Daueraufgabe ist, die aus dem Projektstatus zu überführen ist.
Danke, dass ich hier in Ihrem Domizil in der Staatsbibliothek unter den Linden sein konnte, frisch saniert und renoviert und hoffentlich bald auch wieder für die Leser geöffnet, die sich an aufwendig erhaltenen alten Schriften dann erfreuen können. Dr. Ursula Hartwig, Leiterin der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts an der Berliner Staatsbibliothek. Alles Gute, viel Glück für die Zukunft und danke fürs Gespräch.
Mein Dank ebenfalls.
Die Wissenswerte mit Thomas Prenzler.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.